Deutschlandfunk. Agenda.
Sich hinzusetzen und sich eine Symphonie anzuhören und einfach mal eine Stunde sich fallen zu lassen in die Kunst und abschalten zu können. Auch das gehört dazu, wenn man danach wieder in schwierigen Zeiten klarkommen will. Und solche Erlebnisse kann Kunst besser liefern als alles andere. Und ich finde, das darf sich eine Gesellschaft gerade in einer Zeit wie der jetzigen nicht nehmen lassen.
Das sagte kürzlich der Präsident des Deutschen Bühnenvereins und Hamburger Kultursenator Carsten Broster. Ein klares Plädoyer für die Kunst. Doch die hat es gerade schwer. Corona, Energiekrise, Inflation. Wie blicken Kulturbetriebe auf Herbst und Winter? Lautet unser Thema heute in der Agenda, zu der Sie Dörte Hinrichs ganz herzlich begrüßt. In diesem Sommer war ja vieles wieder möglich. Festivals, Konzerte, Kabarett, Theater, Ausstellungen, Kino. Viele Kulturveranstaltungen wurden nachgeholt, die zu Beginn der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten. Doch die Inzidenzen können schnell wieder steigen und erneut Einschränkungen zur Folge haben. Hinzu kommen natürlich in diesen Zeiten auch die explodierenden Energiepreise. Werden wir demnächst mit Mütze und Mantel im Theater oder Konzertsaal sitzen, weil weniger geheizt wird? Falls wir uns angesichts von 10% Inflation überhaupt noch Tickets dafür leisten können. Diese ständigen Dauerkrisen, sie belasten Kulturveranstalter genauso wie Künstlerinnen und Künstler. Wie unterstützt der Staat? Wie helfen Länder und Kommunen den Kulturbetrieben? Was unternehmen diese bereits, um ihre Betriebskosten zu senken? Und was denken Sie? Können Sie sich auch weiterhin für Theater, Museen und Konzerte erwärmen, wenn an den Veranstaltungsorten die Temperaturen gedrosselt werden oder die Preise steigen? Rufen Sie uns an und diskutieren Sie mit, wie immer unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder per Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Ich möchte Ihnen unsere heutige Gesprächsrunde vorstellen. Zugeschaltet in München ist uns Henrik Hecker, kaufmännischer Direktor des Deutschen Museums. Herzlich willkommen, Herr Hecker.
Dankeschön, auch ebenso herzlich willkommen.
Außerdem begrüße ich Tina Teubner, Kabarettistin und Musikerin aus Köln. Sie erreichen wir heute zugeschaltet in Bremen. Herzlich willkommen, Frau Teubner.
Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich da sein kann.
Ja, schön, dass Sie dabei sind. Und bei mir im Studio ist Guido Preuß, Vorstandsvorsitzender des Kulturzentrums Brotfabrik in Bonn. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Hinrichs. Guten Morgen, liebe KollegInnen.
Schön, dass Sie alle da sind. Herr Preuß, an Sie zunächst die Frage, wie warm ist es denn zurzeit noch in der Bonner Brotfabrik?
Wir sind ein sehr großes Konglomerat an unterschiedlichen Räumen. Das hängt dann eben ganz davon ab, wo man sich befindet. Das bewegt sich derzeit zwischen 15 und maximal 19 Grad.
Die Brotfabrik sorgt ja in Bonn für kulturelle Nahrung. Laien wie Profis aller darstellenden Künste aus der Region, die treten hier auf. Für viele Bonner ist das eine bekannte Institution seit über 35 Jahren. Aber vielleicht sollten wir für alle anderen noch mal kurz erläutern, was da alles unter einem Dach vereint ist.
Ja, die Brotfabrik vereint 9 Kulturbetriebe. Dieser Trägerverein, dem ich vorstehe, der hat die Aufgabe zu koordinieren, zu vermieten, Nutzungen zu regeln und auch gemeinsame Projekte zu initiieren und durchzuführen. Und wir haben 2 Theater. Ein Theater, was sich vorwiegend im Bereich Kinder- und Jugendtheater, das Theater Marabu, engagiert. Ein Theater, was mehr eine Laienbühne ist, wo es Musik, Konzerte, aber eben auch viele Laienaufführungen gibt. Dann haben wir einen Betrieb ohne eigene Räume, der vorwiegend im Theater bisher auftritt. Das sind die Tanzwerke Vanjek Preuß. Wir haben eine Kulturkneipe. Wir haben ein Bildungswerk, das Bildungswerk Brotfabrik, was Kurse veranstaltet. Wir haben eine kreative Werkstatt für Kinder und Jugendliche, die vor allem Tanzkurse für Kinder und Jugendliche anbietet. Und wir haben eine Kulturkneipe und zu guter Letzt noch ein kleines Musiklabel.
Also eine ganze breite Palette.
Und ich darf nicht vergessen, natürlich, das längste und auch bundesweit ausstrahlende Kino in der Brotfabrik. Das ist ganz wichtig. Dann sind alle genannt.
Ich kann sagen, da gab es noch was. Eine breite Palette. Und Sie sind natürlich inzwischen auch schon krisenerprobt. Der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierende Energiekrise waren vor einem Jahr ja noch nicht so abzusehen und kommt jetzt obendrauf. 2 Jahre Pandemie liegen aber auch hinter Ihnen. Welche Spuren hat diese Krisenzeit in der Brotfabrik hinterlassen?
Ja, wenn man an hinterlassene Spuren denkt, dann hatte sich eingebürgert, vorwiegend das Negative zu betonen. Deswegen möchte ich eigentlich mal beim Positiven anfangen. Wir sind sehr reaktionsschnell geworden. Wir haben uns eben abgewöhnt, wie man das vielleicht in anderen größeren Betrieben macht, in Szenarien zu denken, sondern eher in Prozessen, auf die wir uns einlassen, weil wir bestimmte Dinge überhaupt nicht absehen konnten und wahrscheinlich auch nicht können werden. Deswegen ist ein sehr positiver Nebeneffekt Hilfsbereitschaft, Solidarität, Schnelligkeit und Improvisationslust. Das sieht man zum Beispiel derzeit. Wir haben zusammen mit dem Sozialdezernat über Sigrid Limprecht koordiniert vom Kino einen Mittagstisch gehabt über Monate für ukrainische Geflüchtete. Mittlerweile leider nur noch, weil die Finanzierungen diesbezüglich zurückgegangen sind, selbst organisiert auf Ehrenamtsbasis bei uns in der Kulturkneipe. Und da können wir tatsächlich, obwohl wir selber betroffen sind, in den sekundären Auswirkungen dieser Krise, können wir eigentlich bei denen, die primär betroffen sind, direkt, unkompliziert und schnell Hilfe leisten. Viel schneller unseres Erachtens, als das eben oft in öffentlichen Institutionen der Fall war.
Ein großes Engagement, ein Engagement auch, was sich technisch auch ausgewirkt. Da mussten Sie zum Beispiel irgendwie in Filteranlagen investieren während der Pandemie. Haben Sie da auch Umstellungen gemacht, die vielleicht den Übergang in diesen nächsten Herbst und Winter erleichtern können?
Genau, wenn Sie jetzt die Pandemie ansprechen und das Vor und Zurück, diesen Samba fast der Regelung, da sind wir immer mitgegangen und haben natürlich geguckt, was ist State of the Art. Wir haben angefangen mit beistellbaren Partikelfiltern, ne, die angeblich auch Viren rausfiltern. Mittlerweile haben fast alle Betriebe UVC-Filteranlagen, also die Keime in der Luft abtöten. Viele Betriebe haben sich über Neustarthilfen und andere Förderinstrumente auch im Bereich Umstellung der Belüftung insgesamt bemüht und ebenso auch, was dann ja später in der Diskussion hier sicher im Zusammenhang mit der Energiepreissteigerung eine Rolle spielen wird, auch mit der Beleuchtung. So, dass man im Grunde sagen kann, die Pandemie war auch oder ist auch, weil sie ist ja nicht vorbei, eine kleine Nachhaltigkeitsspritze, die hoffentlich eben auch noch lange wirkt.
Von der wir dann hoffentlich in diesem Winter profitieren und auch in den nächsten Wintern. Frau Teubner, von Ihnen habe ich den Satz gelesen, den Tatsachen ins Auge zu sehen, hat noch niemandem geschadet, höchstens den Tatsachen. Welchen Tatsachen sehen Sie ins Auge als Künstlerin jetzt vor einem krisengeschüttelten Herbst und Winter?
Naja, also erstmal muss ich sagen, Herr Preuß, mir gefiel das ungeheuer gut, dass Sie sagen, ich will hier nicht nur lamentieren, ich will auch das Konstruktive sehen und darum bin ich auch ganz extrem bemüht. Man muss mal sagen, wenn man von der Krise der Kultur spricht, dann gibt's ja zwei Ebenen. Das eine ist tatsächlich der Bereich auf der Bühne und das andere ist für uns Künstler der Bereich vor der Bühne. Und auf der Bühne, muss ich mal sagen, haben die letzten zwei Jahre und alles, was damit zusammenhing, glaube ich, dafür gesorgt, dass wir richtig Qualität auf die Beine stellen. Also, dass wir uns wirklich hinterfragt haben. Wir hatten Zeit, neue Programme zu schreiben. Ich habe zwei Programme in dieser Zeit auf die Beine gestellt. Und erlebe da gerade unheimlich viel Aufbruch und Zuversicht und Worte des Trostes, des Perspektivwechsels. Das finde ich erstmal ganz toll. Die andere Seite ist natürlich die, dass wir der Realität ins Auge blicken, dass für unsere Zuschauer diese letzten zwei Jahre tatsächlich eine Berg- und Talfahrt waren. Die haben unfassbar oft Tickets gekauft, die dann wieder abgesagt wurden und verschoben wurden und die befinden sich, glaube ich, in einer solchen Unsicherheit durch alles, was Sie auch genannt haben, durch die steigenden Preise, ganz natürlich auch durch den Krieg und die Frage, ich bin jetzt Kabarettistin, komme aus einem Bereich, der sich irgendwie dem Gedanken verpflichtet fühlt, dieser aus den Fugen geratenen Welt auch noch ein paar Pointen abzuringen. Möglicherweise auch die Frage, kann ich das überhaupt, darf ich das überhaupt? Und das ist eine Frage, die uns beschäftigt und natürlich auch unsere Bühnen, die wir sind ja ein Zweig in der Kultur, der auch vor Corona weitgehend ohne Subventionen auskommen musste. Und diese Angst, die geht natürlich schon um bei uns.
Wie erleben Sie die Situation für sich? Sind Ihre Auftritte ausverkauft? Können Sie planen?
Definitiv nicht. Also ich ganz persönlich, ich komme noch ganz, ganz gut durch diese Zeit. Die Theater, die klagen ja teilweise über 80% Zuschauerschwund. Und das haben wir Gott sei Dank noch nicht wirklich. Aber was wir merken zum Beispiel ist, dass die unsere Gäste immer, immer später vorbestellen. Also ich bin beispielsweise Ende Oktober für 4 Tage in Berlin in der Bar Jeder Vernunft. Und das waren Vorstellungen, die waren vor Corona einfach ausverkauft. Das war gar keine Frage. Und inzwischen sind die Menschen, glaube ich, aus natürlich verständlichen Gründen sehr, sehr vorsichtig geworden und warten noch, bis wir auf unserer Seite überlegen, sollte man vielleicht nur 3 Tage spielen. Und ich glaube, da kommt was natürlich in Gang, was eigentlich keiner so richtig möchte. Denn ich bin zutiefst überzeugt davon, dass unsere Zuschauer nicht zu Hause sitzen und denken, es ist mir doch egal, ob es ausfällt, es ist mir doch egal, ob eine Bühne irgendwie nächstes Jahr möglicherweise dicht macht. Aber das sind natürlich Fragen, die tauchen bei uns auf. Dass eine Bühne, die ohne Subventionen auf Eintritt spielt, wenn die den wieder einen Winter hinter sich hat, wo viele Sachen ausgefallen sind oder nur schwach besetzt, die kann nur darüber nachdenken, mache ich weiter oder nicht.
Wie belastend ist das für Sie, mental und finanziell?
Also ich muss jetzt mal sagen, ich ganz persönlich bin da ein bisschen weich gebettet, weil ich sozusagen 30 fette Jahre vor mir hatte. Ja, also nicht ganz 30, in den Anfangsjahren war das teilweise auch ein hartes Brot. Aber wir hatten einfach sehr, sehr gute Jahre und ich mache das schon lange. Und von daher bin ich ein bisschen weicher gebettet. Aber ich muss Ihnen gestehen, wenn ich an die jüngeren Kollegen denke, die nicht dieses Polster haben, oder wenn ich zum Beispiel an Veranstalter denke, die ohnehin ohne Subventionen so knapp kalkulieren mussten, dass sie nicht was auf die Seite legen konnten. Wenn ich an alle denke, die nicht auf der Bühne stehen, sondern an die ganzen Techniker, an die Agenturen, dann können Sie davon ausgehen, dass das eine unglaublich große Belastung ist.
Eine Belastung, die wahrscheinlich viele Künstler und Künstlerinnen nachvollziehen können und auch ganz unterschiedlich geprägt haben in der letzten Zeit. Die Kulturbranche ist groß und riesig. Wir schauen jetzt mal auf die Museumslandschaft. Herr Hecker, das Deutsche Museum macht Naturwissenschaft und Technik erlebbar. Viele waren vielleicht schon mal dort in München, vom ersten Benzinauto bis zu den ersten Flugzeugen, von den ersten Mikroskopen bis zum ersten Quantenprozessor ist dort vieles zu sehen. Ganze Generationen wurde und wird hier auf recht anschauliche Art und Weise Wissen vermittelt. Das passiert ja an verschiedenen Standorten. Vor welchen Herausforderungen steht das Deutsche Museum aktuell?
Nun ja, wir haben ähnliche Herausforderungen wie die gesamte Live-Industrie, das Live-Entertainment, erlaube ich mir zu sagen, nachdem ich ja vorher jahrelang in der Branche gearbeitet habe, als Geschäftsführer für einen US-Konzern. Das Deutsche Museum hat natürlich mit seinen Dependancen in Nürnberg, im Verkehrszentrum, in der Flugwerft Schleißheim und letztendlich auf der Museumsinsel eine riesige Vielfalt von Betriebsstätten, die wir einerseits aufrechterhalten möchten, aber dann von Corona überrascht wurden als einer der ersten Betriebe, die vom Markt genommen wurden und auch sicher einer der letzten, die zurückgekommen sind. Und man fragt sich dann manchmal doch schon, welchen Sonderstatus dann manchmal im Fußballbereich besteht oder in anderen Branchen, ohne hier eine Debatte aufzubringen, sondern man fragt sich nach Erklärungen und Besucherzahlen sind ja so ein messbares Kriterium. Wir haben in Vor-Corona-Zeiten unseren Auftrag, MINT-Fächer an unsere Kinder, Jugendliche, an Zeitgenossen, Zeitgenossinnen weiterzugeben mit 1,4 Millionen Besucher per anno recht gut erreicht. In Corona-Zeit 2020, 2021 sind wir zurückgefallen auf unter 500.000. Das bedeutet nicht nur einen Rückgang von den Besuchern, sondern hat natürlich auch direkte finanzielle Auswirkungen. Wir sind eines der größten Museen in Deutschland, die sich auch finanzieren über Eintrittsgelder. Und wenn sie einen Rückgang haben auf 40%, also einen Rückgang um 60%, dann wissen sie, dass sie extreme Akzente setzen müssen und an die Grenze gehen müssen von Einsparungen, von Nachbesetzungen, von kreativen Ideen, Gelder zu erlösen, zusätzlich zu erlösen und gleichzeitig Kosten zu ersparen, dass sie das überhaupt einigermaßen auffangen können. Und ich muss auch sagen, an dieser Stelle einen Dank an unsere Zuwendungsgeber, den Freistaat Bayern und auch den Bund, weil ohne die Hilfe hier hätten wir es sehr, sehr schwer gehabt, den Haushalt überhaupt einigermaßen darstellen zu können.
Auf der Münchner Museumsinsel gab es ja bei der Neueröffnung im Juli große Resonanz. Viele Besucher kamen. Ist das etwas, was Sie positiv gestimmt haben, wo Sie sehen, da ist wie eine große Nachfrage, da passiert etwas, da wollen ganz viele Menschen diese Ausstellungen sehen, Kultur erleben?
Ja, also da hat sich über die Jahre hinweg wieder was aufgestaut. Jeder möchte raus, möchte was erleben, möchte wieder Live-Entertainment, möchte Kultur, Kunst und Museen erleben. Das ist eigentlich, wie soll ich sagen, mehr wie menschlich. Und durch die neue Eröffnung am 7. Juli diesen Jahres mit den 19 Ausstellungen und 29.000 Quadratmetern, das muss man sich wirklich vor Augen halten, sind 20.000 Quadratmeter mit einer entsprechenden Kupatur, die uns dann natürlich wieder bei dem nächsten Thema Energiekrise einholt. Aber die Besucher, wir hatten im August einer der besten Monate seit 2000, waren über 110.000 Besucher im Deutschen Museum auf der Museumsinsel. Und das ist natürlich ein absoluter Beleg, wie gierig oder wie hungrig und interessiert Menschen sind, wieder Kunstkultur zu erleben.
Herr Preuß, können Sie das bestätigen? Sind die Menschen gierig nach Kunst und Kultur, auch bei Ihnen in der Brotfabrik?
Gierig würde ich nicht sagen. Ich sehe das auch anders. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die sehr stark durch Interessen und Lobby geprägt wurde und auch noch durch große Hoffnungen nach den ersten beiden Pandemiewellen. Ich nehme im Gegenteil eher wahr, dass man jetzt sieht, wer hat wirklich Interesse an Kunst und Kultur und wer sortiert sich eher ein ins schnelle Vergnügen oder Entertainment. Also ich habe das Gefühl, dass die Pandemie nichts verändert hat an dem Bedürfnis oder dem Level des Bedürfnisses nach Kunst und Kultur. Ich kann das nicht beobachten.
Mag vielleicht bei uns geschuldet sein, wie gesagt, 19 neue Ausstellungen. Und man sieht wirklich eine unheimliche Facette im Publikum, die sich dafür interessiert. Und vielleicht mag das auch ein Sonderfaktor sein, aber generell glaube ich, dass das Interesse, also zumindest hier in diesem Bereich, bei uns im Deutschen Museum wieder stark zugenommen hat.
Ein Interesse, was ja auch immer kollidiert mit möglichen Corona-Wellen. Wie reagieren Sie darauf, wenn wieder eine Corona-Welle kommt? Zurzeit steigen ja in München die Inzidenzen, wohl auch infolge des gerade zu Ende gegangenen Oktoberfestes.
Ja, richtig. Die Inzidenzen steigen. Das Oktoberfest, Gott sei Dank, sind viele mildere Verläufe und die Bevölkerung und ein Großteil ist ja mehrfach geimpft. Und wir versuchen es dann natürlich auch auszurichten, aber wie es Kollegen und Kolleginnen schon gesagt haben, es ist eine gewisse Unplanbarkeit dabei natürlich. Und man reagiert jetzt immer kurzfristiger. Man hat auch die Workflows verändert, sodass man kurzfristig reagieren kann, weil man keine große Vorlaufzeiten mehr hat. Wir haben Notfallpläne aufgesetzt, nicht nur wenn Corona sich wieder intensiviert, sondern auch die anderen Themen durchschlagen, Energiekrise, Gaskrise, Stromkrise sozusagen, dass man hier besser aufgestellt ist wie in der Vergangenheit und einfach reagieren kann.
Es gab ja auch viele digitale Führungen. Man versucht auch Kunst, Kultur im digitalen Raum präsent zu haben. Ist das eine Option für die Zukunft? Gibt es mal Herr Preuß.
Ja, ich habe gerade aufgezeigt, Herr Hecker. Also wir haben die Erfahrung gemacht in der Pandemie, dass tatsächlich dieses, was auch gepushte Feld, ne, des Digitalen, das wurde ja auch durch verschiedene Förderinstrumente sehr in den Vordergrund gebracht, dass es in der Tat Zuschauer auch generiert, die normalerweise gar nicht mehr oder noch nie ins Theater oder in Diskussionsveranstaltungen oder Tanzkonzerte gegangen sind oder gehen, weil sie entweder zum Beispiel dazu nicht in der Lage sind, weil sie in einem Altenheim gefangen sind oder weil sie zu Hochrisikogruppen gehören, denen man dringend angeraten hat, solange diese Pandemie besteht, bitte meiden Sie Menschenansammlungen. Und diese Menschen konnten wir in der Tat in viele Angebote reinholen. Und wir haben noch einen anderen, eher inhaltlichen Effekt gesehen, dass wenn wir zum Beispiel, da spreche ich jetzt als Tanzproduzent, gezwungen wurden, eine Aufführung digital umzusetzen und natürlich dann auch auf die Erfordernisse des Mediums Film einzugehen, dass das in der Tat nochmal eine künstlerische Schärfung bedeutet, dass man auf eine andere Weise mit wirkungsästhetischen Fragen konfrontiert ist. Was soll da rüberkommen? Womit wollen wir die Menschen erreichen? Wo wollen wir sie abholen? Und das ist also etwas, wo die Pandemie uns regelrecht ertüchtigt hat. So erlebe ich das. dass wir eben den analogen Raum immer jetzt noch um diese hybride Erweiterung mitdenken oder dass wir es auch im Hinterkopf haben, sollten sich jetzt die Mutationen so gestalten, dass es nochmal nötig ist, verschärfte Maßnahmen zu erleiden, dass wir dann da auch reagieren können.
Frau Teubner, welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit digitalen Formaten?
Ja, ich finde es tatsächlich für unseren Bereich ein bisschen schwierig. Also erstmal ist zu sagen, wenn nichts mehr geht, dann geht da trotzdem noch was, dann finde ich das auch toll. Und wenn man Menschen abholt, die sonst gar nicht aus dem Haus gehen würden, dann ist das natürlich vollkommen richtig. Ich muss einfach sagen, in einem Genre, was so sehr vom Publikum lebt und von den Reaktionen und von dieser ganz großen Intimität und von der Spontanität, da werden doch sehr, sehr viele Federn gelassen. Und da finde ich auch manchmal, dass eine Übertragung im Internet gerade ohne Publikum eine Nähe suggeriert, die nicht da ist. Und ich muss mal umgekehrt sagen, so intim manchmal gerade die Vorstellungen sind, so intensiv sind die auch. Also ich habe im Moment das Gefühl, egal ob ich auf der Bühne stehe oder ob ich auch manchmal konsumieren darf, ich bin so belebt von dem Live-Moment, dass ich da eher mit großer Wehmut drauf blicke. Aber das ist sicher auch dem Genre geschuldet. Also es gibt andere kulturelle Erlebnisse, die ich auch wirklich durch die digitalen Medien absolut erfahren kann.
Tina Teubner, da gebe ich Ihnen total recht. Und also ich habe Sie übrigens auch mal gesehen, Hysterie und Größenwahn, das ist schon sehr lange her.
Sehr lange.
In Mainz war das, glaube ich. Und das ist natürlich vollkommen logisch. Ich wollte jetzt auch keine Hymne sprechen darauf, dass Digitalisierung irgendwie unsere Zukunft ist. Auf gar keinen Fall. Das war jetzt sozusagen nur, um auch mal diesen Maßnahmen was Positives abzugewinnen. Und da bin ich voll bei Ihnen, dass diese Pseudonähe auch was Schlimmes hat, weil da natürlich ganz automatisch, also da fehlt wirklich was. Da fehlt genau dieser Rapport, diese Resonanz.
Aber eine mögliche Ergänzung möglicherweise in Krisenzeiten. Ja. Und darüber wollen wir weiter diskutieren nach den Nachrichten. Corona, Energiekrise, Inflation, wie blicken Kulturbetriebe auf Herbst und Winter? Sie können uns weiterhin anrufen unter 00800 4464 4464 oder eine E-Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Corona, Energiekrise, Inflation. Wie blicken Kulturbetriebe auf Herbst und Winter? Diese Frage beschäftigt uns weiterhin in der Agenda. Wir blicken aus verschiedenen Insider-Perspektiven auf die Kulturszene mit der Kabarettistin und Musikerin Tina Teubner, mit Henrik Hecker vom Deutschen Museum, mit Guido Preuß vom Bonner Kulturzentrum Brotfabrik und gleich außerdem noch mit Ingo Zimmermann vom Deutschen Kulturrat. Dabei ist uns natürlich auch Ihre Perspektive wichtig. Wenn Sie selber in der Kulturbranche tätig sind oder wenn Ihnen als Theater oder Konzertbesucherin, als Kino- oder Museumsgänger Kunst und Kultur am Herzen liegen. Werden Sie angesichts von Corona, Energiekrise und Inflation sich diesen Luxus weiter gönnen? Oder ist es für Sie vielleicht gar kein Luxus, sondern vielmehr ein Grundnahrungsmittel, das ausreichend gefördert werden sollte, um deren Existenz zu sichern? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Wir haben schon einige Mails bekommen und Anrufe. Zum Beispiel hat uns Herr Skipper aus Brandenburg geschrieben bzw. angerufen. Er hat noch eine Bekanntmachung seiner Mutter verwahrt aus dem Jahre 1945 und es gibt seither auch im DDR-Museum, dass jeder Theater- und Varieté-Besucher doch bitte ein Brikett mitbringen solle. Ob das heute hilft, ist natürlich fraglich. Kohleöfen sind wahrscheinlich nicht überall mehr, Gott sei Dank, in Betrieb. Aber das klingt ja so danach, man kann einen Beitrag auch leisten als Besucher, als Kulturnutzer. Sei es, dass ich jetzt ja Mantel und Mütze aufsetze oder was kann ich machen, auch vielleicht als Kulturfreund, um diese Szene zu unterstützen.
Also ich, wenn Sie mich jetzt angucken, ich bin ja der Einzige im Studio, würde ich sagen, fragen, vor Ort fragen, wie kann ich Sie unterstützen, weil das einfach sehr, sehr unterschiedliche Bereiche sind. Ne? Also manchmal hilft es in der Tat, wenn Personalmangel herrscht im Theater, dass man Kassenpersonal zum Beispiel unterstützt oder leichtere Aufbautätigkeiten. Manchmal kann es sein, zum Beispiel, wenn wir es jetzt mit Corona wieder im Sinne von Abstandsregelungen und Zuschauerführung zu tun haben, Infopersonen, Ordner, also all sowas kann wirklich helfen. Oder wie jetzt zum Beispiel bei uns in der Brotfabrik, dass wir Leute immer brauchen, gerade bei diesen ukrainischen Mittagstischbespeisungen, die einfach dafür sorgen, dass Menschen, die deutsche Sprache nicht sprechen, dass man sich mit Händen und Füßen einfach verständigt, tatsächlich.
Auch da gibt es Möglichkeiten. Und am Telefon begrüße ich jetzt Titus Grab aus Wiesbaden. Schönen guten Tag, Herr Grab.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Ich lese, Sie sind selbstständiger Künstler. Was machen Sie?
Ich bin bildender Künstler, mache Rauminstallationen, Objekte, arbeite mit Fundstücken, mit Materialien, dreidimensional, generiere einen Teil meiner Einkünfte davon, nicht alles, machen wir fast alle nicht komplett über die freie Kunst. Und und kann mich seit Neuestem, seit Corona, als Solo-Selbstständiger bezeichnen. Das Wort hatten wir ja vorher noch gar nicht. Und sitze mit meinen ganzen Kolleginnen und Kollegen schwer in der Patsche jetzt im Moment.
Das heißt, Sie haben Corona-Hilfen bekommen, die wahrscheinlich jetzt auch irgendwann mal aufgebraucht sind.
Ich habe wenige bekommen, ich habe wenige beantragt, weil bei ganz vielen die Zahlungsmodalitäten unklar waren, die Versteuerungsfrage überhaupt nicht geklärt war. Der damalige Finanzminister Altmaier hat es in ihrem Sender auch als klar steuerfrei angekündigt. Ich habe alles versteuert, also das ist ein einziges Durcheinander gewesen. Was sehr schön war, war die menschliche Komponente, also hier in Hessen, Wiesbaden, wurde das durch die Hessische Kulturstiftung ausgezahlt und die Beratung und die Haltung dort war außerordentlich zugewandt und freundlich. Das war wirklich ein Lichtblick. Bei mir waren es in einem Jahr zwei, in einem anderen 2.500, also nichts für goldene Löffel, ne? Und das ist aber genau mein Thema. Der zweite Corona-Lockdown war der große Gnadenschuss für die freie Kultur. Wir sind bei Zahlen von 15% des üblichen Publikums von vorher. Maximal die Superleuchttürme sind bei 40%. Es gibt einzelne Veranstaltungen auch in Theatern und in anderen Bereichen, die sind dann mal ausgebucht, aber das ist ganz, ganz selten geworden. Wir sitzen jetzt da, haben den Schaden und es sind nicht nur Geschäftsmodelle und Lebensentwürfe einzelner beschädigt, sondern meines Erachtens die ganze Kulturlandschaft. Und nun?
Ja, nun gucken wir, was passiert. Wir hätten gerne auch die Kulturstaatsministerin Claudia Roth dabei gehabt. Sie ist aber aufgrund der Kabinettssitzung leider verhindert. Deutschland hat für die Kulturfinanzierung ja laut Haushaltsentwurf der Bundesregierung Ausgaben in Höhe von 2,2 Milliarden Euro vorgesehen. Das sind immerhin 5,6% weniger als 2022 mit 2,3 Milliarden Euro. Gleichzeitig gibt es ja noch diese Milliarde aus dem Sonderfonds des Bundes im Zusammenhang mit den Corona-Hilfen. Da gibt es vielleicht eine kleine Beruhigungspille? Ist das etwas, wo Sie sagen, da kann man doch vielleicht ein bisschen aufatmen?
Glaube ich nicht. Ich möchte ganz kurz einen Satz einschieben. Ich gehöre nicht zu denen, die Corona leugnen und nicht zu denen, die diese ganze Situation ausschlachten wollen für irgendwas. Das möchte ich ausdrücklich sagen. Ja. Ende des Einschubs. Ich habe der hessischen Ministerin für Wissenschaft und Kunst einen Brief geschrieben im Frühjahr schon, als erkennbar war, dass wir wirklich schwer beschädigt weiterarbeiten oder eben aufhören auch und statt Kultur schaffen eben putzen oder an der Kasse wo sitzen. Sie hat mir zwei Seiten lang geantwortet, Frau Angela Dorn, mit dem ersten Satz, den ich wörtlich zitieren kann, ich habe Verständnis für Ihren Brief. Und auf der zweiten Seite unten passt Ihre Unterschrift gerade noch drauf. Da artikuliert sie Hoffnung zu haben, dass es besser wird. Das hilft mir nicht.
Sondern Sie brauchen konkrete Unterstützung, konkrete Maßnahmen.
Kleine, unbürokratische Module, Hilfen. Denn der Schaden ist einfach da. Es wäre auch eine andere Möglichkeit, aber da muss dann auch Politik wirklich Klartext reden, zu sagen, dass die Kulturnation einfach jetzt mal ins XS-Format vielleicht abgeschmolzen wird. Die Erosion, die hier stattfindet, ist gigantisch. Gerade unter den kleinen Einrichtungen, den freien Trägern, den Selbstständigen, wo nichts über Kurzarbeit läuft, wo nicht eine Leuchtturmsituation besteht wie in einem deutschen Museum. Wir sind total beschädigt. Ja.
Frau Teubner, also Sie sagen, Sie sind nicht so beschädigt, weil Sie auch schon lange Bühnenerfahrung haben, sich vielleicht auch Rücklagen zurechtlegen konnten. Aber das ist etwas, was in der Szene unter den Solo-Selbstständigen durchaus Angst macht.
Ja, natürlich macht das Angst. Dazu muss ich sagen, wir in NRW, wir haben eine Menge bekommen. Und ich möchte an dieser Stelle mich auch mal total bedanken. Mir geht's einfach vor allem so, dass sozusagen das Gesellschaftliche und das Grundsätzliche mich sehr viel mehr bedrückt im Moment als mein eigenes Schicksal. Ich habe das Gefühl, ich werde damit fertig. Ich bin ja Künstlerin auch nicht nur auf der Bühne, sondern ich bin ja zum Beispiel auch damit ausgestattet, tatsächlich mich so derartig zu erfreuen an Kunst, mich trösten zu lassen. Und ich wollte noch eine Sache sagen, die ist mir total wichtig, wo ich doch in dieser Sendung bin. Sie haben gerade Herrn Preuß gefragt, was kann das Publikum tun, wie können die mithelfen? Ja klar, können die natürlich auch mithelfen, aber ich möchte mal wirklich völlig vehement sagen, sie müssen einfach kommen. Und ich glaube auch, natürlich kann man sagen, jetzt zeigt sich, wer wirklich kulturinteressiert ist. Das mag tatsächlich stimmen, aber man muss mal andererseits sagen, wir Menschen, wir sind ja so wahnsinnig leicht ablenkbar und wir sind solche entsetzlichen Gewohnheitstiere. Und irgendwie kann ich auch erstmal jeden verstehen, der sagt, mir gehen Essen mit Freunden vor, ich sitze auf dem Sofa, ich gucke eine Serie. Ich weiß es nicht, wir sind auch so antriebsarm manchmal. Und am Ende geht uns was flöten, was tatsächlich von einer solchen Wucht ist. Und ich glaube, nebst der Frage, wer soll das auffangen? Und ich finde die Frage berechtigt. Ich finde wirklich die Frage berechtigt zu sagen, ist unserem Staat die Kultur das wert? Die ist berechtigt und ich bin der tiefen Ansicht, ja. Aber das Publikum muss einfach auch wissen, wenn ihr Theater haben wollt, wenn ihr Orte haben wollt. Herr Preuß, mich hat das gerade total berührt, dass Sie das so erzählen, wie so eine Brotfabrik einfach mal so, by the way, eine Flüchtlingshilfe mit aus dem Boden stampft, sich auch als tatkräftig erweist. Wenn ihr das wollt, dann müsst ihr einfach kommen. Also guckt verdammt nochmal in eure blöden Veranstaltungskalender und kauft euch für irgendwas ein Ticket. Im Zweifelsfall war es einfach nicht so toll. Ja, Gott genau. Im Himmel, das ist verkraftbar.
Das passt wunderbar zu einer Mail, die wir bekommen haben von der Hanne Krenz. Sie schreibt uns, ich gehe jetzt sogar öfter ins Theater als vor Corona.
Sehr gut.
Denn einen Vorteil hat die Krise. Man kommt sehr viel leichter an Karten für beliebte und früher sehr schnell ausverkaufte Stücke in den großen Theatern in Hamburg, schreibt sie. Also ja. Auch ein positiver sehr Effekt, gut. Herr Preuß.
Ich habe noch eine Frage an den Herrn Krapp. Ist der noch in der Leitung?
Ja.
Wie haben Sie das denn gemacht vor Corona? Sie haben ja gesagt, dass Sie quasi Teilzeit, so wie ich das verstehe, oder teilweise von der Kunst leben konnten. Wo kam das Geld denn davor her?
Das kam über Verkäufe von Kunstwerken. Überwiegend, ja.
Dann kann man sagen, das waren Sie auf einem relativ low level, aber auf dem freien Markt. Und
genau.
Dann könnte man Ihnen natürlich, das tue ich nicht, aber jetzt vorwerfen, das ist eben eine Marktentwicklung und jetzt ist der Ruf nach dem Staat da. Ne? Also ich sage das nicht, um Sie zu provozieren, sondern weil das erlebe ich in der Tat oft in allen möglichen Bereichen der Kunst, dass je nachdem, wie die Verhältnisse sind, dann geht das Pendel eher in die Richtung von einer gesteuerten Szene, von dass man sagt, wenn euch das jetzt wichtig ist und euch, wer auch immer das ist, meistens Amtsträger, politische Strukturen, dann tut was. Auf der anderen Seite ist Kunst ja auch eine freiwillige Leistung der Kommunen, ne? So, und ist, so bitter das ist, wahrscheinlich die erste, die dann in die Röhre guckt, wenn es wirklich hart an Mangelzustände geht bei der Struktur, genau. Bei Bildung, bei Infrastruktur. Also
wenn ich im Wiesbadener Rathaus die Ehre habe auszustellen, muss ich sogar die Einladungskarte selber zahlen. Ja. Ne? Also ich darf Rathaus dekorieren. Wenn ich ein Musiker wäre oder einen Bühnenbetrieb hätte, dann wäre immerhin ein Minimalhonorar wahrscheinlich der Standard. Das heißt, die alten, nicht gelösten Fragen fliegen uns jetzt wirklich um die Ohren. Der Berufsverband der bildenden Künstlerinnen und Künstler fordert seit 20 Jahren Ausstellungshonorare. Und gerade eine Kommune müsste da ein Minimum mal in die Hand nehmen. Tun sie aber fast alle nicht. Ja. Das heißt, ich kriege für eine Veranstaltung überhaupt nichts. Ich trete sogar in Vorleistung, habe Unkosten und hoffe darauf, dass im Nachhinein über einen Verkauf doch das wieder reinkommt und mehr übrig bleibt. Ich habe mich natürlich für diesen Lebensentwurf entschieden. Das ist nicht nur ein Geschäftsmodell, das ist auch ein Lebensentwurf. Deshalb ist das auch flankiert von anderen Tätigkeiten, benachbarten Verwandten, also ich bin Kunsttherapeut unter anderem auch, das ist mir schon klar gewesen. Nur ist das jetzt wirklich eine Entscheidung der Politik zu sagen, wir betreiben eine Minimalabsicherung oder Abfederung für die Konsequenzen jener Entscheidungen, die wir dieser Branche im Unterschied zu anderen Branchen zugemutet haben. Das ist ja eine Entscheidung gewesen, zu sagen, Kultur ist Freizeit, finde ich skandalös, ist für mich ein Lebensmittel, Existenzgrundlage, Daseinsvorsorge, Teil des Humanismus, auf den wir uns immer berufen. Und dann ist auch jetzt aufgrund dieser Entscheidung, es sind die, die diese Entscheidung maßgeblich getroffen und vorangebracht haben, auch in der Pflicht. Ich bin nicht einer, der schnell nach dem Staat ruft, keine Sorge.
Aber wer weiß, möglicherweise hat es da ja auch einen Bewusstseinswandel gegeben, dass die Bedeutung von Kultur aufgrund der letzten Pandemiejahre vielleicht auch stärker gesehen wurde, dass man gesehen hat, was hat man vermisst, wie wichtig ist das, wie wichtig ist auch dieses Zusammensein, dieser Austausch mit den Künstlern, mit Kultur. Wir gucken, was sich verändert und ich wünsche Ihnen, Herr Grab, dass sich Ihre Situation gut entwickelt. Wir können das alle nicht absehen, auch aufgrund der steigenden Energiepreise für alle, und ich gebe das auch gern mit weiter in die Runde, denn am Telefon begrüße ich jetzt den Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann. Schönen guten Morgen, Herr Zimmermann.
Schönen guten Morgen an alle.
Ja, Herr Zimmermann, der Deutsche Kulturrat, das ist der Spitzenverband der Bundeskulturverbände. Ganz viele sind dort zusammengeschlossen. Wie ist dort die Stimmung? Wie dramatisch ist die Lage für einzelne Verbände?
Naja, wir haben seit jetzt 2,5 Jahre Krise, und zwar eine, die wir uns ja in unseren schlimmsten Albträumen nicht hätten vorstellen können. Also natürlich hat die Corona-Krise massive Wunden geschlagen. Kultureinrichtungen sind unglaublich lange geschlossen gewesen. Auch das hätten wir uns ja nie vorstellen können, dass man also den Kulturbereich so nach unten fahren könnte. Und jetzt wird diese Welle, die Corona-Welle, quasi überlagert von der Energiekrisenwelle, und die steigern sich jetzt quasi noch. Und deswegen befürchten wir einen harten Herbst und harten Winter und hartes Frühjahr für uns, weil eben viele der Fragen ja noch nicht wirklich geklärt sind. Also es ist richtig, dass durch Corona vieles klarer geworden ist. Also wir wissen auch jetzt, was, glaube ich, auch in der Zukunft verändert und verbessert werden muss. Da ist man auch dran am Arbeiten. Zum Beispiel eben, wurde das ja gerade bei Ihnen gesagt, auch besonders die Honorarsituation muss verbessert werden. Und das ist, glaube ich, die zentrale Aufgabe, die wir haben. Alles andere sind nur die Kaschierungen. Da gibt es die ein oder andere Hilfe, das ist gut. Aber der zentrale Punkt ist, dass die Honorare besonders für die solo-selbstständigen Künstlerinnen und Künstler endlich in eine vernünftige Höhe gebracht werden muss. Und da gibt es auch jetzt Instrumentarien, um das zu machen, so viele wie noch nie zuvor. Und dann kommt die nächste Krise schon wieder, die uns wieder an den Boden drückt. Das ist im Moment das große Problem. Und deswegen hoffen wir, dass es jetzt noch die Unterstützungen gibt, die jetzt notwendig sind. Gestern hat sich ja der Bundeskanzler mit dem Ministerpräsidenten getroffen. Und ich bin froh, dass da zumindest der Kulturbereich benannt worden ist und dass man gesagt hat, dass man für den Kulturbereich auch nochmal ein spezifisches Programm auflegen will. Das ist zumindest ein Hoffnungsschimmer an dem doch eher düsteren Firmament.
Kulturstaatsministerin Claudia Roth und ihre Länderkolleginnen und Kollegen haben Vorkehrungen für eine mögliche Gasnotlage in die Wege geleitet. Die Kultureinrichtungen wurden aufgefordert, Notfallpläne zu erarbeiten und bei Gas und Strom zu sparen. Wie ist der aktuelle Stand, Herr Zimmermann? Was tut sich da?
Naja, also ich würde jetzt nicht ganz so optimistisch das sagen, dass sie schon Vorbereitungen getroffen haben, sondern sie haben den Einrichtungen gesagt, dass sie Notfallpläne machen sollen, aber die kommen natürlich schnell an ihre Grenze. Also nehmen wir nur mal das Thema Museen als eins der auch wichtigen Themen für uns. Wenn dort also Gas und auch Strom abgestellt wird, dann werden diese Museen in eine prekäre Situation kommen, weil sie nicht mehr die notwendigen Klimastrukturen aufrechterhalten können. Die Kunstwerke können dann massiv beschädigt werden, die in diesen Museen sind. Das heißt, wir brauchen viel mehr als nur die Aufforderung, einen Notfallplan zu machen. Zum Beispiel, wir brauchen auch Orte, wo diese Kunstwerke hinverbracht werden können im dringendsten Notfall. Wir müssen überhaupt mal schauen, welche Kunstwerke wollen wir denn überhaupt retten von den vielen Kunstwerken, die wir in den Museen haben. Es gibt keine Priorisierung davon. Das heißt, das muss jetzt letztendlich erarbeitet werden. Also wir erwarten auch von der Politik jetzt klarere Vorgaben, wie das denn praktisch umgesetzt werden soll. Also wer soll zum Beispiel letztendlich sagen, welches Kunstwerk im Notfall zum Beispiel in eines der wenigen sicheren Klimadepots in Deutschland gebracht werden kann, um dort also wirklich auch gesichert aufbewahrt werden zu können. Und das ist bisher noch gar nicht geschehen. Also das heißt, die Politik ist da noch ein wenig zurück, wenn man sich die Dimension dieser Krise anschaut.
Vielleicht sind die Museen da schon weiter. Herr Ecker, wie sieht's aus beim Deutschen Museum? Das beschäftigt Sie wahrscheinlich auch, die Exponate. Wie sichern Sie die? Wie gehen Sie jetzt in der Energiekrise damit um?
Ja, also ein sehr zentrales Thema und Herr Zimmermann hat richtige Punkte angesprochen. Natürlich, das Deutsche Museum ist ja Mitglied in der Leibniz-Gesellschaft und wir sind auch eines der 8 großen Forschungsmuseen. Wir haben 120.000 Exponate und da haben wir natürlich auch sehr kritische Exponate drin und die Frage der Priorisierung verbindet uns natürlich mit dem Notfallplan. Wie gehen wir damit um, wenn wir keine Wärme mehr bekommen, wenn wir keinen Strom mehr bekommen, wenn wir diese Rahmenbedingungen nicht schaffen können für einen Lilienthal-Kleider, kämen wir denn dann auf? Ich denke, das sind originäre Kulturbeweisstücke unserer gesamten Gesellschaft und sowas gehört erhalten und darf nicht aufgrund so einer Energiekrise geopfert werden, egal ob es jetzt Kunstwerke sind oder technische Gegenstände. Das würde die Wurzeln der Gesellschaft ziehen. Aber wir beschäftigen uns natürlich damit, wie können wir die Exponate clustern, wie können wir sie entsprechend unterbringen und vielleicht auch nochmal einen Rückgriff zu der Digitalisierung. Corona war schon ein unheimlicher Katalysator, muss man sagen, gerade auch bei der Digitalisierung unserer Exponate Zielgruppen anzusprechen, die normalerweise nicht ins Museum kommen oder aufgrund Handicaps, Challenges es nicht möglich ist. Und natürlich kann es einen Live-Besuch nicht ersetzen, aber es kann unterstützen und die Unterstützung brauchen wir jetzt natürlich auch von entsprechenden Zuwendungsgebern, weil wir haben auch über 50.000 Quadratmeter Depotfläche. Sie können sich vorstellen, wenn hier der Notfall eintritt, dass wir die Rahmenbedingungen nicht mehr sicherstellen können, dass wir eine Priorisierung vornehmen können und entsprechend arbeiten müssen. Wir sind dabei, die Themen aufzuarbeiten, aber sowas gab es in der Vergangenheit nie, weil man sich nicht damit beschäftigt hatte.
Ja. Da muss man möglicherweise die Ausstellungsräume verkleinern, die Temperaturen nur runterfahren, da wo es möglich ist und diese Exponate nicht beschädigt werden. Dadurch enorme Herausforderungen für das ganze Personal und natürlich auch Veränderungen für die Museumsbesucher, die sich dann einstellen. Am Telefon begrüße ich jetzt Michael Klamt aus Bremen. Schönen guten Morgen, Herr Klamt.
Ja, guten Morgen. Ich wollte eigentlich nur eine Sache einwerfen. Auch der Besucher oder derjenige, der sich Ausstellungen anschaut, ist ja auch mitgefragt. Denn dadurch, dass er Karten kauft oder sich eine besondere Ausstellung anschaut, trägt er ja auch zum Unterhalt nicht nur des einzelnen Künstlers, sondern auch der ganzen Institution bei. Das halte ich eigentlich für sehr wichtig. Mir ist aufgefallen, dass gerade in der Corona-Zeit ganz viele Museen nachmittags Workshops gemacht haben, in denen man sich einklinken konnte für einen gewissen Betrag und dann einen Vortrag über Monet oder Manet oder Renoir gehört hat oder Van Gogh von den jeweiligen Fachleuten aus den Museen. Also man konnte, und das gibt ja viele, das wird immer unterschätzt, die sich für so etwas interessieren, aber zum Beispiel auch gehandicapt sind. Nicht jeder kann in ein Museum fahren. Nicht jeder kann sich das auch leisten, in die Nachbarstadt zu fahren. Er kann es online an seinem wunderbaren Fernseher sehen oder an seinem Laptop.
Also Sie plädieren dafür, diese Möglichkeiten, diese digitalen Möglichkeiten auf jeden Fall beizubehalten oder auszubauen.
Ja, das war das eine. Und ja, das andere, wenn ich das noch sagen darf, zu dem letzten, was Sie gerade gesagt haben, Erhaltung von Kunst, das sehe ich sehr zwiespältig. Kunst ist auch vergänglich. Und wenn man jetzt versucht, eine Art luftleeren Raum zu schaffen, um Kunst ständig zu erhalten über Jahrhunderte, glaube ich, ist das der falsche Weg.
Da sehe ich gerade eine Meldung von Herrn Preuß. Sie möchte darauf reagieren.
Herr Klamp, da geht es um Menschen, um Menschenleben. Also da, das ist eine ganz, ganz komplizierte Diskussion, die Sie da anstoßen. Ich würde gerne nochmal die Situation der kleinen Kulturbetriebe hervorkehren, die gar keine Rücklagen bilden dürfen, weil sie gemeinnützig sind. Da ist dann tatsächlich irgendwann die Frage Schließung oder vor dieser Entscheidung stehen auch viele. Und ich weiß de facto, jetzt nicht aus unserem Zentrum, aber aus befreundeten Zentren oder Kulturanbietern, dass es ganz klar für den Winter das Szenario gibt, Schließung, alle Mieter raus, Heizung zu, dicht machen. Und also das ist jetzt gar nicht mehr, bezieht sich jetzt gar nicht auf Sie, Herr Klamt, sondern auf diese Struktur. Also ich bin
ja,
da.
Ist mir klar.
Und das heißt, ich glaube nicht, dass es auch Aufgabe des Publikums ist, zu entscheiden, was darf überleben oder nicht.
Wer soll das entscheiden?
Letzten Endes regelt das natürlich irgendwann tatsächlich die Nachfrage, ne? Das ist so. Aber gerade so wie ich Herrn Hecker verstanden habe, geht es ja jetzt wirklich darum, dieses Lilienthal-Exponat, was vermutlich Strom und eine gewisse Pflege oder Rahmenbedingungen braucht, die gefährdet sind, wenn eine Energiezufuhr gedrosselt wird, also da rebelliert etwas in mir zu sagen, ja, vielleicht brauchen wir das ja gar nicht mehr. Ich glaube, das steht uns nicht zu. Also ich kann es auch nicht sagen, wer es entscheiden soll. Auf jeden Fall nicht kurzfristig in der Krise Besucher.
Also noch viele Diskussionen, die auf uns warten. Herr Klamt, ganz herzlichen Dank für Ihre Anregungen, die Sie uns gegeben haben. Auch, wie gesagt, digital dort viel zu machen. Das melden uns auch viele Hörerinnen und Hörer zurück, dass sie das sehr genutzt haben in den Corona-Zeiten und auch weiterhin nutzen wollen, dieses Angebot. Sie können uns weiterhin anrufen unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder aber uns eine Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Gleich nach den Nachrichten werden wir weiter diskutieren, auch was sich für die Musikbranche ändert, für Chöre, für Aufstellungsorte. Wie gehen die mit dieser Energiekrise um? Also es gibt ganz viel Nachfrage und natürlich wollen wir von Ihnen wissen, wie wichtig ist Ihnen Kino, Kultur? Wie gucken Sie auch als möglicher Künstler selber in die Zukunft?
Deutschlandfunk Agenda.
Weiter mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Noch bis 11.30 Uhr nehmen wir drei Krisenmomente in den Blick. Corona, Energiekrise, Inflation. Wie blicken Kulturbetriebe auf Herbst und Winter? Steigende Energiekosten bei sinkenden Zuschauerzahlen, das befürchten viele kleine Theater, Schauspielhäuser und Kinos. Und das vor dem Hintergrund, dass in den vergangenen Wintern schon öffentliche und private Kultureinrichtungen aus Infektionsschutzgründen geschlossen beziehungsweise stark reglementiert werden mussten. Drohen jetzt neue Schließungen wegen der explodierenden Kosten in den kommunalen Haushalten? Wie gehen Künstler wie Veranstalter damit um? Welchen Stellenwert hat Kultur für Sie in Zeiten hoher Inflation, einer Energiekrise, wo es auch immer wieder um die Frage geht, welche Branchen zur kritischen Infrastruktur gehören? Wie solidarisch sind Sie mit Betreibern von Museen, Kinos, Theatern und Konzertbühnen, mit Künstlerinnen und Künstlern, die ja alle schon zwei schwierige Jahre hinter sich haben? Rufen Sie uns weiterhin an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Wir diskutieren weiter mit Guido Preuß, Vorstandsvorsitzender beim Kulturzentrum Brotfabrik in Bonn, außerdem Henrik Hecker, kaufmännischer Direktor des Deutschen Museums, Tina Teubner, Kabarettistin und Musikerin, sowie Olaf Zimmermann, Geschäftsführer vom Deutschen Kulturrat, der noch bis 11.15 Uhr Zeit hat. Deswegen nehme ich Sie auch gerne am Anfang nochmal mit rein. Herr Zimmermann, wir haben viele Rückmeldungen bekommen von Hörern, auch eine Mail zum Beispiel von Herrn Stopper Reinhardt, er schreibt uns, es sollte nicht nur beleuchtet werden, dass das Publikum sich bei der Aufführung gegebenenfalls eine Mütze aufziehen muss, man sollte auch bedenken, dass viele Künstler wochenlang in kalten Räumen proben werden müssen, was an die Substanz geht. Was melden Ihnen die Musikinstitutionen zurück, Herr Zimmermann? Wie gehen die damit um, wenn jetzt die Energiekrise derart zuschlägt und sie möglicherweise keine warmen Räume mehr zum Proben haben?
Also wenn man keine warmen Räume mehr zum Proben hat, dann wird man nicht weiter proben können. Das muss man, glaube ich, auch ganz klar sagen. Es gibt Arbeitsschutzbedingungen, die wir einzuhalten haben, und man darf auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gerade die, die auf der Bühne stehen, jetzt auch nicht gefährden, dadurch, dass sie zum Beispiel letztendlich in kalten Räumen proben müssen. Und damit ist die Unfallgefahr ja auch viel größer, weil die Muskeln dann eben nicht so weich sind, dass man also bestimmte Sachen machen kann. Also es ist nicht alles im Kulturbereich mit einem Pullover und einer Wollmütze letztendlich zu organisieren, sondern es gibt bestimmte Grenzen, und wenn ich diese Grenze erreiche, dann heißt es nicht anderes, dass ich dann diese Kultureinrichtung und auch dieses Kulturangebot nicht weiterführen kann. Das sind einmal diese klaren Grenzen, was die Wärme angeht. Irgendwann ist dann eben auch mal Schluss, und ich kann auch nicht die Hälfte der Lichter auf einer Bühne abstellen, weil auch dadurch wird die Unfallgefahr enorm nach oben gebracht, und ich habe natürlich auch nicht mehr dieses Erlebnis, was man haben darf. Aber ich will Ihnen ganz offen sagen, ich glaube, die größte Gefahr für die Theater im Moment zum Beispiel oder für andere Musikeinrichtungen besteht noch nicht einmal darin, dass es überhaupt keine Energie mehr gibt, sondern dass es so etwas wie einen Kollateralschaden gibt. Ich merke das im Moment mit den Gesprächen mit den Kommunen, die mir sagen, ja, wenn wir doch das Schwimmbad schließen müssen, weil es so viel Energie verbraucht, und wenn wir auch die große Sporthalle schließen müssen, weil sie auch so viel Energie verbraucht, dann kann ich doch das Theater nicht mehr offen halten. Das kann ich doch niemand erklären, obwohl doch gar nicht so viel Energie verbraucht wird und obwohl es auch eine, glaube ich, schon auch irgendwie anders geartete Bedeutung dann im gesellschaftlichen Zusammenhang hat. Und das ist eine meiner ganz großen Sorgen, dass wir nicht nur im inneren Sinn, weil also die Energie nicht da ist oder wir längere Stromausfälle haben, dann schließen müssen, sondern dass wir quasi schon im vorauseilenden Angst vor der Gesellschaft geschlossen werden, indem andere Institutionen auch geschlossen werden und man dann sagt, und dann müssen wir jetzt auch den Kulturbereich schließen.
Was gibt es denn da auch an kreativen Ideen? Können zum Beispiel öffentliche Räume von Schulen, Vereinen und Kommunen genutzt werden zum abstandsgerechten Proben, und weil da ohnehin vielleicht geheizt wird, kann man da auch versuchen, gewisse Synergieeffekte zu nutzen?
Also das versuchen wir natürlich. Wir sind in Gesprächen, zum Beispiel sind wir gerade in Gesprächen mit den beiden großen Kirchen auch über die Frage, wie jetzt mit Kirchenräumen oder auch mit Gemeindesälen umgegangen werden. Auch dort gibt es ja die Planungen, dass viele große Kirchengebäude geschlossen werden sollen und die Gemeinden dann eher auch ihre Gottesdienst in den Gemeindehäusern verlegen. Aber das hat ja auch Auswirkungen auf den Kulturbereich. Viele Kulturveranstaltungen finden auch in Kirchen statt. Auch dafür müssen jetzt Wege gefunden werden. Nein, wir müssen überhaupt für diesen Herbst, Winter eine große solidarische Unterstützung aller verschiedenen Bereiche haben. Und das meint nicht nur den Kulturbereich untereinander, sondern auch wir werden auch als Kultureinrichtungen dritte Orte werden müssen, um zum Beispiel auch Menschen Zuflucht zu geben, die frieren, die auch mal wieder ein Gespräch führen wollen. Also auch uns öffnen und zeigen, dass wenn man zu uns kommt, dass man auch hier sein kann, ohne dass man eine Eintrittskarte gekauft haben muss, sondern dass man eben auch als einen gesellschaftlichen Ort darstellt, wo in dieser Notsituation man auch im positiven Sinne hinflüchten kann.
Ja, das sagen ja auch viele. Es gibt Orte wie Museen, wo gesagt wird, ach, das sind doch eigentlich öffentlichen Orte, die nicht geschlossen werden dürfen, die müssen ja sowieso heizen, um Schaden von den Kunstwerken abzuwenden. Das kann ja auch ein Ort sein, auch ein Treffpunkt sein, ein Aufenthalt, wo man sich vielleicht gegenseitig wärmt im wahrsten Sinne des Wortes.
Also ich glaube, dass das eine ganz wichtige Chance auch für den Kulturbereich ist, diesem Punkt auch der sozialen und der gesellschaftlichen Verantwortung jetzt in dieser Krise zu zeigen. Und ich weiß, dass ganz viele jetzt in der Vorbereitung sind, auch mit den Sozialverbänden zum Beispiel diskutieren und sagen, was können wir auch zusammen machen. Wir bieten letztendlich die Orte, ihr könnt uns auch noch ein bisschen bei der Infrastruktur helfen. Ihr wisst auch besser noch vielleicht, was gebraucht wird in bestimmten Bereichen. Und das finde ich richtig und auch notwendig. Ich finde, wir müssen in der Krise zeigen, dass wir noch mehr können als Kunst machen. Kunst machen ist die Grundvoraussetzung, aber ich denke, wir müssen auch die gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen. Und ich sehe ganz viele, die sich im Moment genau darauf vorbereiten und versuchen, diesen Weg jetzt zu gehen. Und dann glaube ich, wenn wir das in einer vernünftigen Art und Weise tun, dann werden die Stimmen auch leiser werden, die sagen, nun schließt doch mal schnell auch den Kulturbereich.
Herr Preuß, möchte darauf eingehen.
Herr Zimmermann, ich sehe da so einen gewissen Widerspruch in Ihrer Argumentation. Auf der einen Seite sagen Sie, Pullover und Mütze, das ist es nicht als Reaktion, beheizte Räume, das muss sein. Auf der anderen Seite haben wir hier tatsächlich auch extreme Belastungen, gerade von kleineren Kulturbetrieben, die es sich nicht leisten können, zu sagen, so, wir hören jetzt auf zu arbeiten, es ist zu kalt, wir gehen nach Hause. Und dann auch noch zu sagen, wir können mehr, um uns zu legitimieren, was die von Ihnen angesprochene Bedeutung im Gegensatz zum Beispiel zu Schwimmbädern oder anderen öffentlichen Institutionen angeht, da sehe ich einen gewissen Widerspruch.
Also wir sind ja mal natürlich dabei zu schauen, wie wir auch, ich sag mal, die finanzielle Belastung auffangen können. Das ist ja gerade die Diskussion, die wir führen. Wir haben aus dem großen Corona-Wirtschaftlichkeitsfonds haben wir noch 1,8 Milliarden Euro übrig. Da laufen im Moment die Verhandlungen mit dem Finanzminister, dass die freigegeben werden, eben jetzt auch für Energiekosten. Die müssten nämlich sonst Ende des Jahres zurück an den Finanzminister fließen. Das finde ich ein ganz wichtiges, eine wichtige Idee, eben jetzt auch hinzubekommen, dass wir finanzielle Unterstützung leisten können, und zwar in der gesamten Breite des Kulturbereiches, dass die hohen Energiekosten überhaupt getragen werden können. Natürlich geht es immer darum, es muss auch zur Verfügung stehen, also nur solange ich Gas und Strom habe, kann ich die natürlich benutzen. Wenn wir können, es kann auch ein Worst Case kommen, wo wir das leider nicht mehr haben wollen, dann werden auch Kultureinrichtungen geschlossen, aber bis dahin versuchen wir eben auch jetzt mit dem Bund zu verhandeln, dass es finanzielle Möglichkeiten gibt, dass der Bund also auch spezifisch den Kulturbereich unterstützt, weil Sie haben ja vollkommen recht. Also diese hohen Kosten können Sie natürlich nicht einfach aus Ihrem Etat nehmen, und schon gar nicht wird man diese hohen Kosten auf die Besucherinnen und Besucher umlegen können. Also Sie haben ja eben schon darüber gesprochen, dass wir eher einen Rückgang an Besucherinnen und Besucher haben. Eine höhere Belastung, glaube ich, ist absolut nicht opportun, aber jetzt zu überlegen, wie wir das unterstützen. Das ist ja gerade das, was ich eben versucht habe, auch schon zu sagen, dass gestern bei dieser Besprechung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefs der Länder ja zumindest der Kulturbereich zweimal explizit benannt wurde und eben auch klar gesagt wurde, es sollte eben auch ein spezifisches Programm geben, damit genau diese hohen Energiekosten zumindest unterstützend vom Bund mit aufgefangen werden können.
Da sind wir gespannt, wie das dann konkret sich ausgestalten wird. Vielen Dank, Olaf Zimmermann, Geschäftsführer vom Deutschen Kulturrat, dass Sie uns jetzt bis 11.15 Uhr zur Verfügung stehen konnten. Und was natürlich auch weitere Impulse in unsere Runde bringt. Wie gehen wir damit um? Wir haben gehört, wie kann man das abfedern, die Kosten für Heizung, Strom und Personal. Die sind ja alle gestiegen. Gleichzeitig laufen die Corona-Hilfsprogramme für die Kulturbranche aus. Die Frage ist natürlich für viele Besucher, wird sich das auf den Preis der Eintrittskarten auswirken? Müssen wir jetzt für eine Kinokarte 20 oder 25 Euro bezahlen? Wo liegt die Schmerzgrenze für Filmfreunde oder auch für Theater- und Konzertbesucher? Herr Preuß, haben Sie eine Idee?
Also ich kann nur sagen, ich kann jetzt nicht für die einzelnen Branchen sprechen, aber die Fantasie, man könnte durch Umlage oder Preissteigerung irgendwie das, was da an Mehrkosten auf uns zukommt, abfedern, ist, glaube ich, illusorisch. Also wir haben zum Beispiel in der Brotfabrik, wir gucken uns natürlich auch gerade um, was sagen die Stromversorger. Wir haben es da mit einer Vervierfachung zu tun von Preisangeboten. Und dadurch, das wurde ja schon gesagt, dass wir keine Rücklagen bilden dürfen, ist das im Grunde nicht zu stemmen. Auch nicht durch Erhöhung von Preisen. Das ist ja auch gar nicht unsere Zielgruppe. Wir sind ja auch ein soziokulturelles Zentrum. Das heißt, wir bemühen uns um maximale kulturelle Teilhabe unterschiedlichster ZuschauerInnen, Gruppen und Schichten und Herkünfte. Das ist das aus. Also ganz, ganz blöd gesagt, wenn es da keine Hilfsmaßnahmen gibt in einem Verbund, städtisch, Bund, Land, dann müssen diese Einrichtungen schließen. Das lässt sich nicht abfedern. Ich will aber auch nochmal sagen, anschließend an Herrn Zimmermann, ich habe das schon verstanden. Auf der einen Seite gibt es eine strukturelle Herangehensweise, auf der anderen Seite gibt es den Appell, haltet die Bedeutung hoch, macht euch sozusagen auf dem, was ihr könnt, nämlich Wärme stiften, auch im übertragenen Sinn, macht euch da stark. Wir planen zum Beispiel, wenn wir schließen müssten, dass wir natürlich eine Art Notprogramm machen rund um die Feuertonne, dass wir einmal in der Woche eben, wenn es soweit kommt, dass wir nicht anders können, als dicht zu machen, dann ein wärmendes Programm in der Kälte im übertragenen und konkreten Sinne anbieten können.
Also es gibt Ideen, was man machen kann, um das Schlimmste abzufedern. Man wartet noch auf finanzielle Zusagen natürlich. Herr Hecker, wie sieht's aus beim Deutschen Museum? Gibt's da einen Notplan? Viele sind ja aufgefordert, auch energetisch ihre Gebäude zu sanieren, etwas zu machen, damit die Energie ja trotzdem noch da ist und Ausstellungen auch noch tatsächlich durchgeführt werden können. Wie ist da der aktuelle Stand bei Ihnen?
Ich denke, so wie bei allen kulturellen Betrieben, der Herr Preuß hat einen wichtigen Punkt angesprochen, wir Kulturbetriebe können ja keine Rücklagen bilden. Das heißt, wir leben immer von den aktuellen Zuwendungen und erstellen Pläne 2 Jahre im Voraus. Wir hatten 2022, jetzt den Haushalt 2024 vor uns. Natürlich können wir jetzt die Energiekrise aufnehmen, auch für das nächste Jahr 2023, 2021 hatten wir nicht an die Konflikte gedacht, wo entstehen weltweit und den Konsequenzen daraus. Und von daher sind wir wirklich abhängig von den Zuwendungsgebern. Man kann sich Gedanken machen, ob man eine Energiepauschale auf die Eintrittspreise erhebt, aber das wäre, glaube ich, kontraproduktiv. Und der Herr Zimmermann hat es vorher wirklich angesprochen, man braucht Synergieeffekte. Man kann es auch als Chance verstehen, die Kulturwelt noch enger zu verflechten und nach Synergien zu suchen. Aber es ist nicht immer einfach, weil die Häuser doch unterschiedliche Interessen haben, auch die unterschiedlichen Bereiche. Und natürlich machen wir uns Gedanken. Wir sind natürlich auch verpflichtet, die Temperatur runterzufahren auf 19 Grad. Und wir kämpfen jetzt natürlich auch einfach, wie können wir diese 6-7-stellige Summen bei uns im Deutschen Museum, wie können wir die auffangen im Energiebereich? Das heißt, wir müssen in anderen Bereichen sparen, wo es nur noch geht, Investitionen verschieben und ein Notfallprogramm sozusagen durchführen, dass wir so weit kommen, dass wir den Haushalt sicherstellen können.
Gibt es denn da schon auch inhaltliche Auswirkungen? Können bestimmte Ausstellungen und Veranstaltungen nicht mehr durchgeführt werden, weil die Kosten nicht zu stemmen sind?
Momentan 2022 können wir das noch bewerkstelligen. Die Energiepreissteigerung 2023 wird uns vor neuen Herausforderungen stellen, wo man sich dann im Worst-Case-Szenario wirklich überlegen muss, kann man was abtrennen, kann man die Räume verkleinern, kann man den Ausstellungsbereich verkleinern, können wir Forschungsprojekte anders lösen, mit anderen Forschungsmuseen zusammengehen, Synergien finden. Wir sind dabei, auch uns zu optimieren, aber dafür brauchen wir wieder Geld. Diese bauliche Ertüchtigung, Leuchtmitteltausch, den kann man vielleicht noch finanzieren, sage ich mal. Aber Maßnahmen zur Sanierung, Fenster, Dächer, Isolation, erfordern einfach Kapitaleinsatz, Finanzen und die haben wir alle nicht. Mhm. Und ohne Zuwendungen können wir diesen wichtigen Schritt nicht machen. Er wäre absolut notwendig. Also bitte nicht falsch verstehen. Das wäre ein Traum, wenn wir hier energieautarker werden könnten. Aber selbst eine Photovoltaikanlage, wenn wir sie bekommen würden, konjunktiv, wir müssen es bezahlen und das Geld dafür nehmen.
Was tut sich auf diesem Markt? Ich weiß nicht, Frau Teubner, was erleben Sie bei Ihren Veranstaltungsorten? Werden da schon die Lichter gedimmt, die Heizung runtergefahren?
Nein, bislang ist das nicht so. Bislang war es ja auch warm. Also das sind tatsächlich Ängste, die in die Zukunft gerichtet sind.
Das heißt, auch keine Ankündigung nach dem Motto, ziehen Sie sich warm an bei Ihrem Auftritt im Dezember?
Ach Gott im Himmel, ich glaube, das weiß jeder, der dann kommt. Also da muss ich einfach sagen, da kann ich sehr teilhaben an der Ängste der Veranstalter, mit denen ich jetzt schon so lange zusammenarbeite. Aber bislang ist das tatsächlich eine Angst, die benannt wird.
Eine Angst, sind wir möglicherweise auch zu ängstlich, dass wir sagen, okay, was kommt jetzt alles auf uns zu? Es lähmt uns, wir warten auf Gelder, es ist so eine Zeit der Ohnmacht, die vielleicht auch ja ganz viele Kulturbetriebe, Künstler ja, lähmt.
Also, wenn
oder
ich dazu,
ja, Frau Teubner, genau.
Ja, genau, das würde ich sehr gerne sagen. Also ich habe schon das Gefühl, dass diese berühmte German Angst, alles so unfassbar bedenklich zu reden. Und damit möchte ich jetzt nicht tatsächlich reale Probleme kleinreden, dass der großen Institutionen, Herr Zimmermann, ich habe das gehört, was Sie sagen, Herr Preuß, dass einfach keine Rücklagen gebildet werden dürfen. Das sind ja wirklich tatsächliche Probleme. Aber ich glaube, dass unter anderem dieser Zuschauerschwund auch damit zu tun hat, dass so viel darüber gesprochen wurde und dann kommt wieder keiner und dann wieder schwierig. Und da muss ich einfach gestehen, dass mir so eine vehemente Zuversicht, um jetzt nicht mal so einen brumpftigen Optimismus zu benennen, nein, eine Zuversicht zu sagen, das kann doch nicht sein, dass unser Publikum oder dass Menschen sich in einer ähnlichen Art und Weise verantwortlich fühlen für das Ganze, wie ich es gerade in jedem Gespräch von der Kultur höre. Also ich fand das einfach sehr bewegend, was zum Beispiel auch Herr Zimmermann geschildert hat, der sagt, es geht ja nicht nur darum, dass ab einer bestimmten Temperatur die Muskeln nicht mehr warm werden. Das ist ja verständlich, da muss man gar nicht drüber sprechen. Aber dass sich Institutionen einfach auch verantwortlich fühlen, das, was Sie, Herr Preuß, von der Brotfabrik erzählt haben, sich einfach verantwortlich zu fühlen auf Situationen, auf Ängste, auf Sorgen in unserer Realität zu reagieren. Und ich glaube, dass ein Reagieren allemal konstruktiver ist, als unentwegt zu benennen, was alles passieren könnte. Ich glaube, da bin ich auch einfach eine sehr pragmatische Kleinkünstlerin, die im Zweifelsfall mit Fäustlingen und Wärmflasche ins Theater geht. Also das muss ich hier mal in aller Deutlichkeit sagen. Ich werde kommen.
Ich möchte gerne in zwei Punkten an Tina Teubner anschließen. Also zum einen, ja, da sind wir jetzt wieder am Anfang der Sendung. Ich glaube, Zuversicht, Pragmatismus, nach vorne gehen, das ist ja das Einzige, was wir auch können oder was wir sollten. Und das haben wir ja, glaube ich, auch durch diese verschiedenen Corona-Wellen und durch den Umgang mit dieser Pandemie gelernt, dass es eben viel mehr Wege gibt, viel mehr auch Synergieeffekte, sich gegenseitig helfen, Chancen, als man am Anfang geglaubt hat. Und dieser Zuschauerschwund, ja, da widerspreche ich. Meine Beobachtung ist, dass wir auch gerade durch die Corona-Hilfsmaßnahmen eine absolute Überproduktion haben an Konzerten, an Veranstaltungen, an nachgeholten und gleichzeitig neu produzierten Dingen, die ja produziert werden müssten, um die Förderstrukturen aufrechtzuerhalten. Das heißt, Zuschauer sind auch oft nicht da, weil sie gar nicht wissen, wo sie noch alles hingehen sollen. Also ich glaube, der Effekt ist nicht so sehr, weil die Zuschauer genervt sind durch die lamentierenden Künstler, die wieder mi, wir sind besonders schreien, sondern einfach, das ist eine Marktüberhitzung, glaube ich.
Vielleicht passt dazu auch eine Mail, die Frau Neue geschrieben hat. Sie schreibt uns, ich werde auch weiterhin kulturelle Veranstaltungen besuchen, wahrscheinlich aber nicht so oft und gezielter. Also werde ich mich weniger auf Dinge einlassen, von denen ich nicht weiß, ob sie mich wirklich interessieren. Da ich gern auch spontan entscheide, profitiere ich davon, dass seit Corona auch kurzfristig eben Karten erhältlich sind für Veranstaltungen, für Ausstellungen und so weiter. Also der Besucher hat sich auch verändert in seinem Verhalten offensichtlich. Kommen Sie das zu spüren?
Also Tina Teubner oder ich?
Wer?
Also ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Diese Spontanität, die nervt zum Teil. Also ich kann es jetzt gerade sagen, wir hatten jetzt eine Outdoor-Reihe als Tanzwerke Wannig Preuß und wir haben halt eigentlich bei fast jeder Veranstaltung dachten wir davor, oh Gott, heute kommt bestimmt keiner. Und dann wumms auf einen Schlag, zack, bumm, voll. Ich weiß gar nicht, wo die Leute gewartet haben, ob die mit Drohnen gekommen sind. Aber das ist halt, ne, es ist eine Reaktion darauf. Man legt sich nicht mehr so gerne fest. Es befeuert vielleicht sogar noch die ungünstigen Tendenzen, die in dieser Singularitätsgesellschaft ohnehin schon da sind. Ne? Ich suche mir das aus, ich warte mal. So.
Herr Hecker, merken Sie auch eine Veränderung beim Publikum im Deutschen Museum?
Natürlich, wobei die Inanspruchnahme der Online-Angebote und die Online-Tickets natürlich für uns, unser Haus natürlich, eine höhere Planbarkeit ermöglicht hat. Allerdings müssen wir natürlich auch einschreiten. Es gab ja immer noch die Obergrenzen, bis zu wie viele Besucher wir reinlassen dürfen. Es war für uns planbarer und etwas steuerbarer. Und es werden auch mehr Randzeiten auf einmal angenommen und nachgefragt, weil man da noch einfach Karten problemlos bekommen kann oder auch Führungen in Anspruch nehmen kann. Und es verteilt sich eigentlich recht gut jetzt, muss man sagen.
Was wünschen Sie sich? Wie kann es weitergehen?
Bezogen auf die allgemeine Situation?
Ja, jetzt auf Ihre Situation, Deutsches Museum, Energiekrise, ja. Pandemie, Inflation.
Also natürlich in ein hoffentlich baldiges Ende der Ukraine-Situation und natürlich auch nachhaltiges Agieren von unserer Politik, die weiterhin die Kultur wertschätzt, auch alle Beschäftigten dort entsprechend Möglichkeiten anbietet und unterstützt und fördert in diesen besonderen Zeiten und die Kultur nicht abschaltet und denkt, man kann sie irgendwann wieder einschalten.
Frau Teubner, für welche Veränderungen können Sie sich erwärmen?
Also ich kann dem natürlich nur zustimmen, aber ich glaube, ich möchte noch mal ganz deutlich sagen, auch wirklich für unsere Zuhörer, sich noch mal klar zu machen, dass Kultur wirklich ein Ort der Anregung ist, des Austausches, des Perspektivwechsels, des Trostes, der Wärme, des Humors und dass ich jeden Einzelnen bitte, sich das doch wirklich nochmal zu überlegen, ob das wirklich so verzichtbar ist. Und natürlich wünsche ich mir von unserem Staat, dass das tatsächlich wahrgenommen wird, dass etwas sehr schnell weg sein kann und nicht so schnell wiederkommt. Ich glaube, das geht in der derzeitigen Zeit nicht anders.
Herr Preuß, wie sieht es bei Ihnen aus, bei der Brotfabrik? Sehen Sie Licht am Ende des Tunnels?
Ich sehe gar keinen Tunnel. Ich sehe nur eine verrückte Welt, die man nicht einschätzen kann. Und ich sehe auch immer das Licht und ich bin ganz bei meinen beiden MitdiskutantInnen. Ich würde noch sagen, ich wünsche mir tatsächlich von den politischen Strukturen und von den Zuwendungsgebern eine Verstetigung der angestoßenen Corona-Hilfsmaßnahmen, weil diese jetzt da sind. Sie sind ja auch teilweise überhaupt nicht ausgeschöpft, um gerade über dieses schlimme Jahr 2023, was uns jetzt alle German Angst hin oder her prognostizieren. Und ich wünsche mir Zuversicht bei den ZuschauerInnen, bei den KulturproduzentInnen.
Eine Zuversicht, die auch einige Hörerinnen und Hörer teilen, wie wir das in den Mails gelesen haben. Frau Roth selber, Kulturstaatsministerin, sagte, wir wollen und wir werden die Kultur bei uns fördern und erhalten, eben weil sie essentiell ist für ein gelingendes Zusammenleben. Wir wollen keinen weiteren Winter vor geschlossenen Kino- und Theatertüren stehen, auf Konzerte und Lesungen verzichten. Also das ist ein Plädoyer, was vielleicht auch Durchsetzungskraft hat oder meinen Sie, sie ist eine einsame Ruferin?
Nein, das ist ein Plädoyer. Ob es Durchsetzungskraft hat, das liegt nicht an ihr, sondern
werden wir sehen. Einige Fragen haben wir vielleicht beantworten können, wie die Kultureinrichtungen durch den Herbst und Winter kommen werden. Bleibt abzuwarten. Wir hoffen das Beste. Vielen Dank allen Gästen, allen Hörerinnen und Hörern für ihr Engagement bei dieser Diskussion. Sie können diese Agenda-Ausgabe wie immer auch nachhören im Internet. Hier folgt gleich die Sendung Umwelt und Verbraucher. Ihnen noch einen schönen Tag wünscht Dörte Hinrichs.